Derim horchte auf. Hatte er gerade etwas gehört? Er lauschte angestrengt, doch bis auf das sanfte Rauschen in den kahlen Zweigen über ihnen war kein Laut zu hören. Nein, er hatte sich wohl geirrt. Zumindest hoffte er das. Die Furcht hatte ihm in der Vergangenheit schon öfters einen Streich gespielt. »Beeilt euch, es ist nicht mehr weit«, sagte er so leise er konnte. »Da, da war es wieder!« Diesmal war er sicher, denn auch Arya blieb stehen und blickte erschrocken in Richtung des dichten Unterholzes. Mit einem Mal war Derims Körper schweißbedeckt. Zitternd zog er sein Schwert, während seine Augen suchend über das Gebüsch wanderten. Erneut ein Rascheln, diesmal jedoch aus einer anderen Richtung. Hastig drehte er sich um und ein grollendes, spöttisches Lachen erklang. Saria und Arya drängten sich ängstlich an ihn. Da trat ein hochgewachsener Mann aus den Schatten der Bäume, sein Gesicht zu einem bösartigen Lächeln verzogen. Das lange, hellblonde Haar, typisch für seine Rasse, hatte er zu einem Zopf gebunden. Das Leder seiner Rüstung war so dunkel, es erschien schon fast schwarz. Hier und dort waren verschlungene Muster und Runen einer fremden Sprache eingraviert. Die kunstvollen, polierten Metallbeschläge glänzten matt im letzten Licht der bereits untergegangenen Sonne. Zwei lange Dolche hingen an seinem Gürtel, doch er schien es nicht für nötig befunden zu haben, sie zu ziehen. Lässig ruhte seine linke Hand auf dem Griff des einen. Furchtsam starrte Saria auf die funkelnden Eckzähne des Wesens, die weit über die anderen hinausragten. Doch Derims Blick blieb sofort in den Augen der Bestie hängen. Sie waren blutrot und sahen sie gierig an. Ein weiterer Naesaru trat aus dem Schatten heraus, dann ein dritter. Das fahle Licht ließ ihre blasse Haut noch heller erscheinen, beinahe leblos. Derim erhob das Schwert und hielt seinen Arm schützend vor seine Schwestern. Saria versuchte, ihren Bogen zu spannen, aber es gelang ihr nicht so recht. »Tretet zurück, oder es wird euch leid tun«, brachte Derim mühsam hervor. Die Naesari stimmten ein schallendes Gelächter an, das unheimlich zwischen den Bäumen widerhallte. Mit einem Mal schien sich der Himmel zu verdunkeln, und die Vögel, die zuvor noch leise gesungen hatten, verstummten plötzlich. Derim schloss die Augen und atmete tief durch. »Du darfst keine Angst haben. Angst macht dich schwach.« Tatsächlich gelang es ihm, seinen Herzschlag ein wenig zu beruhigen, doch noch immer zitterte sein Arm, wenn auch nur ganz schwach. Das Gelächter der drei Naesari war verklungen, und der größte von ihnen trat einen Schritt nach vorne. Ein furchterregendes Flackern lag in seinen roten Augen, als er mit fauchender Stimme verkündete, »Dies hier ist Sperrgebiet für Menschen, und das wisst ihr. Mit eurer Anwesenheit hier verstoßt ihr gegen das Gesetz, das König Teneris über ganz Laiendrum ausgesprochen hat. Ihr habt nun die Wahl. Entweder ihr ergebt euch und kommt mit uns, oder wir töten euch und genehmigen uns eine kleine Zwischenmahlzeit.« Das breite Grinsen, das seine Eckzähne entblößte, verriet deutlich, welche Variante er bevorzugte. »Wenn wir uns ergeben, werdet ihr uns so oder so töten«, erwiderte Derim. Seine Stimme hatte ihre Festigkeit zurückerlangt, doch noch immer hing er an den blutroten Augen der Bestie. Er schluckte. »Vielleicht, vielleicht aber auch nicht«, erwiderte der Anführer mit einem höhnischen Schulterzucken. Beinahe widerwillig riss Derim sich vom Gesicht des Naesaru los und sah zu Arya und Saria herüber. Arya schüttelte langsam den Kopf. Sie hatte Sarias Hand ergriffen. Derim nahm einen tiefen Atemzug. »Nein, wir werden nicht mitkommen. Es gibt schlimmere Dinge als den Tod, und diesen will ich meine Schwester nicht ausliefern. Es endet hier und jetzt.« Entschlossen straffte er den Griff um seine Waffe, so dass seine Knöchel weiß hervortraten. »Nun gut«, meinte der Anführer, scheinbar amüsiert, »dann sei es so. Mir war ohnehin schon langweilig.« Mit einem hungrigen, fast schon verspielten Knurren setzte er zum Sprung an. Derim wollte gerade sein Schwert nach oben reißen, um den Angriff abzuwehren, als etwas Kleines, Blitzendes über die Lichtung schoss. Einen der beiden Naesari traf, der bis dahin stumm hinter ihrem Anführer gestanden hatte, und sein Herz durchbohrte. Sein Schrei erstickte in seiner Kehle und wurde zu einem schmerzerfüllten Wimmern. Er warf einen letzten, fassungslosen Blick auf seine Brust und zerfiel dann mit einem zischenden Geräusch zu Staub. Derim erschauderte unwillkürlich. Zwar hatte er auch zuvor schon in Darm und Silbertal gesehen, wie diese seltsamen Wesen auf jene Weise starben, doch noch immer erschien es ihm bizarr, wie sie sich einfach in nichts aufzulösen schienen. Die anderen beiden Naisari starrten einen Moment lang entsetzt auf das, was von ihrem Kameraden übrig geblieben war. »Silber«, zischte der Anführer ungläubig, der mitten in der Bewegung verharrt war. Panik lag in seiner Stimme. »Das ist unmöglich!« Sofort wandte er sich in die Richtung, aus der das Wurfgeschoss gekommen war, jedoch zu spät. Ein zweites zischte durch die Luft und traf ihn an derselben Stelle wie den anderen Naisaru. Er gab ein ersticktes Röcheln von sich und fiel zu Boden, wo er regungslos liegen blieb. Mit einem zornigen Kampfschrei kam eine vermummte Gestalt aus dem Dickicht gesprungen und ihr Schwert prallte klirrend auf das des verbliebenen Naisaru. Obwohl überrumpelt, hatte dieser den Angriff gekonnt pariert und schien entschlossen, das Schicksal seiner Kameraden nicht zu teilen. Doch der Kampf währte nur Sekunden. Der geheimnisvolle Angreifer bewegte sich mit einer Geschwindigkeit, die seine einzelnen Angriffe zu schämen verschwimmen ließen. Jeder Schwerthieb war erbarmungslos, entschlossen und zielsicher. Und irgendetwas schien den Naisaru zu irritieren. Nach einem missglückten Angriff von ihm wirbelte die Gestalt herum und Aya und Saria wandten den Kopf ab, enthauptete ihn. Auch er zerfiel zu Staub. Die Gestalt warf einen letzten Blick auf seine Überreste, dann verstaute sie ihr Schwert in einer fließenden, mechanischen Bewegung. Als sie versuchte, ihren verrutschten Umhang zurückzurücken, fiel ihre Kapuze herab. Derim gelang es nicht, einen Blick auf das Gesicht zu erhaschen, weil sie ihm den Rücken zugewandt hatte. Aber dennoch erkannte er sofort, dass es eine Frau war, auch wenn ihr pechschwarzes Haar gerade mal bis zu ihrem Kinn reichte. Sie schien jung zu sein, kaum älter als er selbst. Sie trug eine lederne Weste und darunter ein schwarzes Obergewand, das unter ihrer Hüfte endete. Dazu eine dunkelgrüne, abgewetzte Hose, die in hohen Stiefeln steckte. Ihr Hals war von einem dunklen Seidenschal umhüllt. Der verrutschte Umhang gab den Blick frei auf drei Gürtel, die um ihre Hüften gebunden waren. Dutzende Wurfmesser blitzten an zweien davon. Ein weiterer Gürtel trug ihr Schwert und einen Langdolch, und zwei mit Rankenmustern verzierte Lederarmschienen schützten ihre Unterarme. Erst jetzt bemerkte Derim, dass er seinen armen Atem angehalten hatte. Mit einem erleichterten Seufzer ließ er ihn entweichen. Wir danken euch, Fremde. Ihr habt uns das Leben gerettet. Er wollte noch etwas hinzufügen, doch ihm fehlten die Worte. Alles war so schnell gegangen. Die Fremde wandte ihnen immer noch den Rücken zu. Sie beugte sich kurz herab und untersuchte die Ausrüstung des ersten Naisaru, die noch immer von einer eigentümlichen Staubschicht bedeckt war. »Ihr habt Glück gehabt«, sagte sie. Etwas Seltsames, beinahe Steifes, lag in ihrer Stimme. Jedenfalls klang sie nicht wie jemand, der gerade im Alleingang drei Naisari getötet hatte. Nicht einmal atemlos schien sie zu sein. Stattdessen schwang eine seltsame Kühle in ihren Worten mit, eine Widerwilligkeit, so als hätte sie gar nicht vorgehabt, das Wort zu ergreifen. Dennoch fuhr sie nach einer kurzen Pause fort. Naisari sind selten in so kleinen Gruppen unterwegs. Wären es mehr gewesen, wärt ihr jetzt wahrscheinlich tot. Prüfend betrachtete sie einen Dolch, der am Gürtel des Naisaru gehangen hatte, warf ihn dann aber achtlos beiseite und fuhr mit ihrer Suche fort. Ehrlich gesagt hat es mich gewundert, hier auf Menschen zu treffen. Nun, ihr seid ja auch hier, meinte Derim vorsichtig. Die Fremde schwieg. Sie schien zu überlegen, was sie antworten sollte. »Ich weiß, wie man mit ihnen umgeht«, erwiderte sie schließlich, »auch wenn ich diesmal fast zu spät gewesen wäre.« »Aber ihr wart rechtzeitig da. Wie können wir euch jemals danken?«, sagte Saria. »Indem ihr überlebt.« Etwas anderes erregte nun ihre Aufmerksamkeit. Der Anführer hatte sich nicht aufgelöst. Er lag einfach da, unbeweglich und mit starrem Blick. Ein Dolch steckte in seinem Herzen. Saria verzog das Gesicht. Er sagte etwas von Silber. Sind eure Waffen etwa aus Silber? Und warum hatten sie solche Angst davor? Die Fremde untersuchte den regungslosen Körper. Es schwächt sie und es kann sie töten, antwortete sie. Vor allem, wenn man es ihnen mitten ins Herz stößt. Und warum ist dieser da dann nicht zu Staub zerfallen? Aya trat einen Schritt näher und betrachtete den Naisaru nachdenklich. Ich dachte, das geschieht immer, wenn sie sterben. Eine gute Frage, murmelte die Fremde, mehr wie zu sich selbst, und strich über den herausragenden Griff des Dolches. Das könnte interessant werden. Sie verharrte mitten in der Bewegung, so es erinnerte sie sich erst jetzt daran, dass die drei Geschwister immer noch hinter ihr standen. Zögernd wandte sie ihren Kopf ein wenig nach der Seite. »Warum seid ihr hier allein unterwegs? Das hier ist eine gefährliche Gegend.« Bevor Derim ein »Dasselbe könnten wir dich auch fragen« einwerfen konnte, erwiderte Saria, »Wir sind auf dem Weg nach Nisirta, der sicheren Stadt.« »Verstehe. Dann habt ihr noch einen weiten Weg vor euch. Ihr solltet euch nach Süden wenden.« »Aber was ist mit euch?« warf Saria ein. »Könntet ihr uns nicht begleiten? Ihr wisst, wie man gegen diese Monster ankommt.« Wieder schwieg die Fremde. Langsam schüttelte sie den Kopf. »Nein, das halte ich für keine gute Idee. Und ich glaube nicht, dass ihr das wirklich wollt.« Mit einem Mal lag Bitterkeit in ihrer Stimme. »Ihr werdet allein zurechtkommen müssen. So ist das wohl in diesen Zeiten.« Derims Miene verdüsterte sich. Irgendetwas an dieser Frau war ihm vom ersten Augenblick an seltsam vorgekommen. Ganz abgesehen davon, dass sie wie ein erfahrener Krieger kämpfte und das scheinbar ohne zu ermüden. »Was soll das heißen? Warum sollten wir eure Hilfe nicht wollen?« fragte er forschend. Die Fremde seufzte resigniert. Einige Sekunden lang schien sie mit sich selbst zu kämpfen, dann fasste sie einen Entschluss, erhob sich ruckartig und wandte ihnen ihr Gesicht zu. »Deswegen«, sagte sie. Saria entfuhr ein leiser Schrei, und Derim trat erschrocken einen Schritt zurück. Nur Aya schien lediglich überrascht. Grimmig zog Derim erneut sein Schwert. »Ich hätte es wissen müssen. Kein Mensch kann so kämpfen.« Zornig sah er in ihre Augen, die blutrot leuchteten, mit einem Hauch Violett darin.